Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Und auch heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern hier am Start digital zugeschaltet ist mir der Leon. Sei gegrüßt.
Ja, servus. Ich freue mich auch dabei zu sein und wie immer sind wir zu zweit. Freue mich und grüße dich ganz herzlich zurück und bin natürlich gespannt, ob du deine Vorbereitung getroffen hast oder ob es da mal wieder gehapert hat. Ah, mal wieder ist jetzt auch übertrieben.
Also eine Frechheit. Das ist ja eine Frechheit.
Ja, die Stimmung muss ja gleich gut sein für unsere nächste Aufnahme. Es wäre langweilig, wenn wir unsere ZuhörerInnen wieder mal enttäuschen würden.
Ja, direkt so eine passiv-aggressive Stimmung schaffen. Das ist ja immer wichtig. Da holen sich die Zuhörer und Hörerinnen richtig abgeholt.
Ja, man muss ja das machen, wo man gut drin ist. Vielleicht ist das halt mein Spezialgebiet. Man weiß es nicht. Aber lass uns zu den schönen Dingen übergehen. Die da wären unser nächstes Buchkapitel oder Kapitel. Ist ja nicht nur eins.
Wie ihr unschwer dem Titel entnehmen könnt, befinden wir uns nach wie vor bei Im Geheimdienst Ihrer Majestät in der Buchedition. Und heute Teil 3 von 6 haben wir euch mitgebracht. Es warten wieder so einige spannende Kapitel auf euch. Heutige Aufteilung, Leon hat 3 Kapitel, ich habe 2 Kapitel. Und damit ihr auch wisst, wo wir überhaupt sind in der Geschichte, da kann ich wieder überleiten an den lieben Leon. Der hat da bestimmt die ein oder andere Information, um euch wieder richtig auf den Damm zu führen.
Ich werde es wie immer versuchen und ja, was die Frage, wo wir sind, die kann man sehr schnell beantworten. Wir sind mittlerweile in der Schweiz angekommen. Bond hat mal wieder eine kleine Reise ins Unbekannte angetreten und die endete schließlich jetzt auf dem Piz Gloria. Zuvor war er ein paar Tage in Frankreich im Urlaub. Dort hat er relativ am Anfang vom Buch die gute Tracy kennengelernt. Ihr hat da sogar neuen Lebensmut einhauchen können und wie das dann so ist, natürlich lernt man auch den Vater kennen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in Form von einem Kidnapping immer machen sollte, ist vielleicht eine ungewöhnliche Form, aber die sind ganz gut in den Austausch gekommen und haben dann einen Deal ausgehandelt, auch bezüglich Tracy, und in diesem Deal waren dann eben auch die Informationen von und beziehungsweise über Blofeld, die Bond dringlichst wissen wollte, enthalten, sodass er herausgefunden hat, wo dieser sich aufhalten soll. Und ja, wir kennen Bond, er überlegt sich dann natürlich eine gute Methode, wie er Blofeld näher kommen kann und ist mittlerweile als guter Heraldiker unterwegs und überprüft eben alte Titel, Familiennamen, auf die Anspruch angemeldet wird. Und Blofeld ist eben einer davon, der seinen Titel gern anerkennen lassen würde. Und Bond hat sich da eingeschlichen und wird das Ganze übernehmen. M, das muss man dazu sagen, beziehungsweise Secret Service generell ist da nicht so überzeugt gewesen von dem Plan. Aber Bond hat es geschafft, ist jetzt dort, umgeben von einer Horde junger Frauen und einem Biest mit Namen Irma Bund. Und ja, wartet darauf, dass er Blofeld kennenlernen kann, was bisher noch nicht geschehen ist. Aber so viel Spoiler vorweg. Ich glaube, wir kommen der Sache heute näher. Hast du dem Ganzen was hinzuzufügen, was ich an wichtigen Informationen vergessen habe?
Hey, das arbeitest du jetzt alles in deinen Kapitelbesprechungen wieder auf, damit die Leute auch wirklich wissen, um was es geht.
Gut. Ja, wenn es so ist, dann können wir ja eigentlich direkt anfangen. Und zwar
ja, führ uns auf den Piz Gloria, verzauber uns.
Mach ich gerne, im Schneegestöber natürlich auch, zu weihnachtlicher Zeit, was vielleicht gerade etwas unpassend ist, aber sei es drum. Wir haben hier nämlich Kapitel 11, Tod zum Frühstück. Endlich ist es soweit. Unser James tritt im ersten Akt seines selbst gescripteten Theaterstücks auf und es kommt zum Treffen unter alten Bekannten. Doch kennt man sich überhaupt? Die Unsicherheit ist groß. Doch schon zu früher Stunde geht hier die Post ab. Offenbar konnte jemand für sich den Rodelsport neu entdecken und lässt die ganze Nachbarschaft daran teilhaben. Es ist also alles so merkwürdig wie erwartet und für Bond trägt es eine eindeutige und klare Handschrift. Haben hier etwa weitere alte Bekannte ihre Finger im Spiel? Das gilt es für Bond herauszufinden. Dafür kann er auch mal wieder in der Vergangenheit wühlen. Wie gut, dass er sich als Heraldiker in der Geschichte bestens auszukennen scheint. Genau, wir sind letztes Mal geendet, dass Bond in der Nacht nochmal aufgewacht war und mittlerweile ist der nächste Morgen und Bond erwacht von einem herzzerreißenden Schrei, den er nur unterbewusst mitkriegt, aufwacht, aber sich daran erinnern kann und dann auch recht schnell kombiniert, ah ja, es kommt von der Seilbahnstation, die ja ums Eck ist, und Ja, schaut dann natürlich aus seinem Fenster raus und sieht aber außer einem Skilehrer und einem Frühstücksgedeck, das schon alles vorbereitet ist für die Gäste, die später hoch auf die Alm kommen, beziehungsweise auf den Gipfel, ja, sieht er erstmal nichts. Vor dem Zimmer hat er wie immer seine Wachen postiert, was ja sehr merkwürdig da ist, obwohl er ja eigentlich als Gast dort ist. Es stehen Wachen vor seinem Zimmer und da fragt er halt mal nach, so, ja, was ist denn hier los, wieso schreien denn die Leute so rum, und kriegt dabei eben einfach nur die Antwort zu hören, ja, heute Morgen ist ein Unfall passiert, offenbar hat es einen Skilehrer erwischt, mehr kann der Wächter jetzt auch gerade nicht sagen. Und bevor er da weiter dumme Fragen stellen kann, wird er eben so ein bisschen abgefrühstückt mit der Frage, ob er frühstücken möchte. Und ja, Bond bestellt auch sein Frühstück aufs Zimmer und sagt dann aber noch dem Wächter, du, hör zu, ich würde da gerne auf dem Laufenden bleiben, ist mir schon wichtig hier das Ganze und passiert ja nicht jeden Tag, der Arme, mit dem habe ich ein bisschen Mitleid, der da wohl anscheinend hops gegangen ist. Das Ganze, während er dann wieder bei sich selber ist, bestärkt so ein bisschen seinen Entschluss, dass er fit bleiben muss. Das bemerkt er in diesem Kapitel oder ich glaube auch in den nächsten Kapiteln, so viel vielleicht vorweg, öfter mal, dass er feststellt, dass er nicht fit genug ist und dass er dringend wieder trainieren sollte. Das heißt, er bereitet sich auch mit einem kleinen Morgentraining für seine Skimuskeln mal vor. Vielleicht, wer könnte es denn denken, muss er ja mal fliehen. So seine Annahme kommt ja selten vor bei ihm. Ja, geduscht, rasiert wird natürlich auch. Es gibt keine weiteren Infos dann zu dem Vorfall. Also wird er erstmal nicht weiter darüber nachdenken bzw. nachhaken. Er will ja auch nicht zu auffällig sein und den Leuten auf die Nerven gehen und nimmt dann erstmal sein Frühstück ein, merkt aber, dass es bei sich echt ein bisschen stickig im Zimmer ist und kriegt dann seine Fenster mit Mühe irgendwie geöffnet. Und praktischerweise sind die ganzen Mädels draußen schon, weiß ich nicht, kurz vorm Skiunterricht oder am Frühstücken. Und er kann eben mitkriegen, was da so gesprochen wird. Und ja, sie versammeln sich gerade, zanken da auch ein bisschen rum und unterhalten sich natürlich praktischerweise über den Vorfall von heute Morgen. Und ja, Bond kann dann so ein bisschen heraushören, die sind sich auch nicht ganz einig. Aber er kriegt mit, was passiert sein könnte. Und genau, es geht wohl um einen Skilehrer, der an einer der Frauen rumgefummelt hat oder sich vergriffen hat, wie auch immer man es nennen will. Und sie hat ihn natürlich verpfiffen. Und das End vom Lied, das konnte er dann heute Morgen offenbar ganz gut hören. Er durfte einmal einen Freifahrtschein die Bobbahn runternehmen. Und ja, dadurch, dass es halt ein Eiskanal ist, könnte man dann auch daraus schließen, dass er unten nicht mehr unter den Lebenden war, als er im Tal angekommen ist. Das, ja, ist dann erstmal so der Stand der Dinge. Ich meine, Bond hatte sich das im weitesten Sinne natürlich auch schon gedacht soweit und zieht dann auch dabei seine Schlüsse. Nach dem Frühstück folgt natürlich ein gutes Kippchen, das darf natürlich nicht fehlen. Und er weiß, da braucht er nicht lang drüber nachdenken, ganz klar, das ist Blofelds Tat, das liegt für ihn auf der Hand. Die Frage ist nur, ja, wie Blofeld das den Männern mitgeteilt hat, wie Blofeld auch selber davon Wind bekommen hat und ob er dann den Auftrag klar ausgesprochen hat, gesagt hat, hier, komm, Leute, wir haben hier einen Verräter in unseren Reihen, lasst den mal hops gehen, oder ob er es einem Mann heimlich aufgetragen hat, was aber für Bond im Endeffekt keinen Unterschied macht. Er vermutet mal Letzteres. Ja, stellt sich dann noch so ein bisschen vor, wie vielleicht so ein Tod aussehen könnte in so einer Bobbahn. Ist natürlich auch nette Morgengeschichte, muss ich sagen. Also
kann, ja, aber da habe ich auch mal eine rein physikalische Frage, weil da wurde ja ein Riesengewese drum gemacht, dass man angeblich dann nach den ersten Metern schon tot wäre, weil man dann mit über 100 Sachen da durch die Gegend eiert. Ja, wirklich?
Ja, also, weiß ich auch nicht. Also, dass du dich nicht festhalten kannst und dass du da vielleicht auch echt gut in der Bahn liegst und runterrutschst, egal wie isogen du da bist. also, wie gut du da in der Bahn liegst, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass du da schon gut Geschwindigkeit kriegst, aber ob du da nach den ersten Metern schon tot bist, also wenn du mit dem Kopf auf die Eisbahn aufschlägst vielleicht, aber ich...
Exakt.
Also ich habe genau. Das so in meinem Kopf, dass er mit Füßen voraus, so wie die auch in dem Bob liegen, ist vielleicht auch ideale Vorstellung, aber so den Kanal runter geht, da passiert erstmal nichts, er wird ein paar blaue Flecken halt haben, aber ich glaube nicht, dass er sofort drauf geht.
Also klar kann das sein, wenn du unglücklich in eine Kurve
reingeballert wirst. Ja, oder dass es dich raustreibt aus der Kurve
irgendwie. Ja, aber du bist doch nicht instant tot, nur weil der Körper auf 100 Sachen beschleunigt wird.
Also ich glaube, ganz unten an der Bahn sind dann schon ganz gute Chancen so, wenn du ungeschützt da runter gehst, ohne Helm und so, vielleicht dreht es dich auch mal um, aber ich glaube nicht, dass du auf den ersten Metern da dann tödlich verunglückst, oder?
Ich, also, keine Ahnung, ich fand es ein bisschen überzogen, dieses ganze Ding.
Ja, also haben wir auch gesagt, im Film gar nichts zu gehabt, so richtig, oder? Bin ich da jetzt völlig falsch? Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, gab's nicht.
Nee, es gab eine Bobbahn am Ende vom Film, aber nicht in der Szene.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es schon schwierig ist, den Mann direkt tot zu kriegen. Naja, Bond ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, der Überzeugung, dass es ein furchtbarer Tod sein muss. Und er weiß natürlich auch, hey, das ist die Tat von Blofeld und es ist typisch Spectre. Das könnte auch sein, dass hier Spectre schon wieder die Finger mit im Spiel hat. Ungehorsam, typisches Motiv von Spectre, wird bestraft aufs Übelste und da wird auch nicht lange rumverhandelt, sondern da werden dann Fakten geschaffen. Ja, dann ist erstmal gut mit überlegen, weil dann kommt die gute Irma und holt ihn ab. Und Irma hat den Auftrag, ihn zu ihrem Vorgesetzten zu bringen oder zu dem guten Graf. Und Bond sieht zum ersten Mal, was er ja gestern bei Ankunft nicht mehr gesehen hat, das Haus, was er noch vermutet hatte im Hintergrund. Das Haus ist ein einfaches Haus mit Antennen allerdings ausgestattet und im Inneren gibt es einige Türen. Da fragt er dann auch mal bei Irma nach, so, ja, was haben wir denn hier alles? Würde mich doch interessieren, nettes Häuschen. Das sind dann einfach verschiedene Laboratorien und natürlich haben wir auch einen Vorlesungssaal. Ich weiß zwar nicht, wer da an den Vorlesungen teilnimmt, aber ja, neben dem Vorlesungssaal natürlich selbstverständlich noch die Privatgemächer vom Grafen. Jetzt nichts furchtbar Spannendes, aber sie stehen dann eben auch letzten Endes vor der Tür zu Blofeld und Bond ist halt super gespannt, wie er sich verändert hat, wie er jetzt wirklich aussieht und ja, ob er es überhaupt ist quasi, ob er damit was anfangen kann. Und ja, bevor er sich noch lange Fragen stellen kann, bekommt er dann auch seinen ersten Eindruck. Monsieur le Comte de Bléville, wie auch immer man es richtig ausspricht, ihr wisst zur Genüge, dass ich kein Französisch kann, hat aber definitiv, wie Bond sofort feststellt, nichts mehr mit dem Mann aus den Akten an sich zu tun. Da ist er sich sicher und vor ihm steht auch dann eben ein komplett veränderter Mann. Das ist das komplette Gegenteil zu dem, was Bond eben aus den Akten kennt. Er ist jetzt mittlerweile groß, schlank, keine Ohrläppchen, was natürlich wichtig ist, weil die darf er ja nicht haben für seinen Titel. Und dazu auch noch fit, also alles das, was Blofeld eigentlich nie war. Und da habe ich mich dann gefragt, um mal da kurz wieder in die Realität zurückzukehren, als ob du so viel an jemand rumschnippeln kannst, dass der größer, schlanker vielleicht noch, gut, Ohrläppchen kannst du auch wegnehmen, aber als ob man den so krass verändern kann, dass der keinerlei, und so beschreibt Bond ja keinerlei Vergleich mehr zu dem, was er davor war. Also da musst du ja verstümmeln.
Spannend. Spannend ist auch, wie weit die plastische Chirurgie in den 70er Jahren war.
Ja, stimmt.
Dass du da wirklich jemanden so, also wie du schon sagst, also angeblich soll er ja 55 Kilo abgenommen haben, ohne dass du irgendwelche Hautreste siehst, die darauf hindeuten, dass da jetzt so ein krasser Gewichtsverlust
ist. Ja, auch, dass da rumgeschnippelt wurde, auch im Gesicht, dass das Gesicht einfach null so aussieht. Du, selbst wenn du die Nase machst oder sonst wie, da wirst du doch irgendwas sehen, oder? Also wenn du so viel halt machst.
Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, James war sich ja selber nicht sicher, ob er da jetzt von der richtigen Person steht.
Genau.
Oder ob er doch hier falsch ist.
Und er stellt dann eben fest, so das Einzige, wo er ihn dran vielleicht erkennen könnte, wären halt die Augen. Und praktischerweise hat der Gute in seinen Augen wie nennt man das denn, Kontaktlinsen, aber undurchlässige, die einfach nur wie ein schwarzer Knopf dann auf Bond wirken. Ich glaube, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, weil er die wegen der Sonne eben auf hat. Und das sagt er ihm auch im Zuge, dass Bond nicht verwirrt sein soll. Dann werden ein paar Nettigkeiten ausgetauscht, dann wird mal raus auf die Terrasse gesetzt, so schönes Wetter. Muss Bond ja aufpassen mit seiner hellen Engländerhaut, dass er da sich keinen Sonnenbrand holt und die Augen muss auch vorsichtig sein in der Höhe. Und eben in dem Zuge erklärt Blofeld Bond dann auch, dass er seine Augen da schon geschädigt sind und deshalb diese zum Schutz diese Kontaktlinsen drin hat. Ja, Bléville oder eben Blofeld, wie auch immer man ihn jetzt hier nennen will, wir bleiben vielleicht mal bei Bléville, ganz sicher sind wir ja noch nicht, will natürlich gleich mal wissen, was ihm die Ehre des Besuchs verschafft. Warum ist es so wichtig, dass Bond denn persönlich vorbeikommt? Und natürlich hat sich Bond auf verschiedene Fälle vorbereitet, auch Fragen, die kommen können. Und auch darauf hat er sich vorbereitet und hat gesagt, ja, dass die Person keine Ohrläppchen haben könnte, da muss ich auch drauf vorbereitet sein, weil könnte ja schon durchaus sein. Und dementsprechend schwallt ihn Bond dann erstmal mit ein paar gesalbten Worten zu und sagt so, ja, hier, die Bléville-Linien sind nach der Revolution verschwunden und dann in Augsburg unter dem Namen Blofeld wieder aufgetaucht und betet ihm halt die ganze Heraldik vor, die er irgendwie vorher auswendig gepaukt hat. Und er sieht da eben einen Zusammenhang und es wäre halt besser, wenn man das persönlich überprüft. Und ja, der Graf hat ja auch schon so viel Geld investiert, da sollen die Nachforschungen ja nicht sinnlos gewesen sein, sondern weitergeführt werden. Und diese Unsicherheiten müssen eben ausgeräumt werden, deshalb ist er jetzt hier. Und er kommt dann auch gleich auf die fehlenden Ohrläppchen zu sprechen. Und offensichtlich hat Blofeld oder Bleville das eben gewusst. Bond fragt sich eben, ist das hier ein Zufall oder hat er es halt wirklich gewusst und hat sich dementsprechend auch da ein bisschen was abschnippeln lassen. Das, ich würde auf Letzteres tippen. Und genau, Bleville bzw. Blofeld sagt dann eben, ja, aber guter Mann, da hätte auch ein Foto gereicht. Muss er jetzt hier nicht deinen Monatsurlaub nehmen, um bei mir vorbeizuschauen. Und Bond sagt dann halt nur noch so, sorry, ist halt Befehl von ganz oben, kann ich nichts machen. Ich bin hier nur der Ausführende und auch damit kann er Bleville erstmal zufriedenstellen. Und soweit ist ja auch dann alles geklärt, wie Blofeld feststellt. Hat jetzt alles gesehen, was er sehen wollte. Dann kann er jetzt ja das Ganze eintragen, die Akten und die Anträge genehmigen. Und die Arbeit, ja, ist aber halt nicht so einfach, wie Bond das feststellt und sagt so, ja, die muss schon fortgesetzt werden. Er sieht hier schon eine Chance auf Erfolg. Krasse Lüge. Aber die tischt er ihm mal so auf und sagt aber, es gibt noch so viele Lücken und deshalb muss ich mir einen Stammbaum von dir erstellen. Ob die Abstammung väterlicherseits da auch dazu passen, da müssen wir gleich mal ein Interview zu führen, da muss ich dich mal ausgiebig fragen und außerdem bräuchte ich auch von dir einen Ausflug mal nach Augsburg, da wäre deine Begleitung schon vonnöten, sonst können wir das nicht ja, wirklich feststellen, ob das auch so ist. Und genau, ja, hat dann aber auch eine kurze Denkpause eben Bond, er ist sich nicht ganz sicher, wie er weiter vorgehen soll, bekommt aber eine kurze Denkpause. Ja, weiß, dass er nur einen armseligen Köder dabei hat, ist sich auch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich Blofeld ist. Also das hat er noch nicht rausgefunden. Er sagt, eben an den Augen hätte er es erkennen können, aber das funktioniert einfach aufgrund der Kontaktlinsen nicht. Und ja, Bleville will dann eben nochmal abschließend wissen, ob es trotz dieser vielen Unsicherheiten denn die Möglichkeit gibt, den Titel endlich anerkennen zu lassen. Und Bond sagt, ja, klar, es ist kein Problem, es sind ja wirklich nur noch Kleinigkeiten, die da ausgeräumt werden müssen, viele Unsicherheiten, aber da sieht er richtig gute Chancen. Und es reicht halt auch dem Bleville erstmal und damit scheint er erstmal zufrieden gestellt zu sein. Bond sagt dann so, jo, ich mache mich an meine Arbeit. Nur was mich dann am Ende, also damit endet das Kapitel, du darfst gleich dann mit Kapitel 12 weitermachen, was mich so ein bisschen gewundert hat, auf Augsburg sind sie einfach nicht mehr zu sprechen gekommen. Also das hat der Graf sehr gut umschifft. Da haben wir jetzt noch kein Statement zugekommen. Also das hat er einfach gar nicht thematisiert. Bond hat es mal angesprochen, na, kam nicht so gut an. Und dann hat es echt ganz gut umschifft. Also bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht in Kapitel 12? Darfst du uns deine gesalbten Worte
vielleicht auch nicht
überbringen?
Oh, gesalbt. Jetzt wird's aber wild. Ja, Kapitel 12 hat den Titel »Zwei knappe Fehlschläge«. Unser guter alter Hilly hat zwischen dem ganzen Arbeitsstress genug Zeit, um das Bergpanorama und die Aktion des Pits zu betrachten. Doch scheint seine Ausbildung sowohl in der Kunst des Skifahrens sowie die des MI6 eine Weile zurückzulegen und Flüchtigkeitsfehler schleichen sich ein. So wird unser Brite prompt beim Klauen erwischt und kann sich mit hanebüchenen Notlügen über Wasser halten. Als dann jedoch das eigentlich so entspannte Mittagessen zu kippen droht, da unser All-Star der Heraldik von einem alten Weggefährten angesprochen wird, kommt selbst unser alter Hase stark ins Schwitzen. Mal schauen, wie er sich aus dieser misslichen Lage manövrieren kann.
Der alte Hase, ja. Bin gespannt.
Ja, die Audienz bei Blofeld ist beendet. Er wird von einem Labormitarbeiter hinausgeführt und watschelt dann zurück in sein Zimmer. Und anders als im Film, wo es vielleicht, glaube ich, lediglich mal angerissen wurde, setzt er sich wirklich an den Schreibtisch und beginnt mit seinen Aufzeichnungen. Also es wurde viel Trara drum gemacht, letztendlich fertigt dann Stammbaum an aus Informationen, die er eigentlich schon längst hat. Und da sind halt viele Lücken tatsächlich in dieser Bleuville-Geschichte, weswegen er da einfach mit künstlichen Namen, die so ähnlich klingen, irgendwie die Lücken versucht aufzufüllen, damit das Ganze noch ein bisschen funktioniert und er das Ganze künstlich strecken kann, so dass er Zeit hat, mit Blofeld zu schnacksen und ihn dann halt nach Augsburg im Idealfall zu bewegen. Er merkt auch recht schnell, dass seine Sachen in seiner Abwesenheit kontrolliert wurden. Er hatte überall so ein paar Haare versteckt, die jetzt nicht mehr da sind. Auch hat er Sachen extra in einem gewissen Muster abgelegt. Es wurde so ein bisschen durchbrochen, wenn auch nur minimal. Also er weiß, okay, hier ist dünnes Eis, hier muss ich mich in Acht nehmen. Da ist bestimmt bei dieser Bobbahn ein bisschen mehr vorgefallen, als es so nach außen scheint. Und er möchte ungern der Nächste sein, der einen Auftritt auf dieser Bahn hat. Tatsächlich kommt James gut mit der Arbeit voran und macht dann erstmal eine längere Pause und watschelt wieder durch das Gebäude und verläuft sich mehr oder weniger in eine Skiwerkstatt und registriert da, okay, als ich von vor 1000 Jahren das Skifahren gelernt habe, da war das alles noch ein bisschen anders. Da waren die Ski noch aus Holz, wir hatten variable Bindungen, keine festen Bindungen und was weiß ich nicht alles, also alles irgendwie anders. Und da arbeitet gerade auch einer der Mitarbeiter an eben ein paar Skien rum und der ist von James' Anwesenheit nicht so sonderlich begeistert. Die Fragen von James werden auch weitestgehend ignoriert oder lediglich knapp beantwortet. Also James scheint auch generell nicht auf hohem Kurs zu stehen in diesem Institut. Also ich glaube, Bund und die Patientinnen plus Blofeld unterhalten sich noch am meisten mit ihm. Alle anderen sind eher tierisch abgefuckt. Und James nutzt die Gunst der Stunde und klaut ein kleines Plastikteil, was für die Bindung unter die Skisohle gedacht ist, damit die eben aufliegt. Nur ist das irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir erfahren durch den Erzähler, dass der Mann, der dort gearbeitet hat, extra nach James' Abschied sämtliche Plastikeinheiten noch dreimal kontrolliert hat und eben festgestellt hat, okay, hier passt was nicht, hat deswegen dann einen Anruf getätigt und seine Vorgesetzten informiert. Also so, dass es dann halt bis zu Bund hochgeht. James indessen ist sehr zufrieden mit sich und denkt, geil, ich habe jetzt hier ein nices Tool, um abends aus meinem Gefängnis rauszukommen. Super. Das läuft ja alles hier sehr gut zu meinen Gunsten. Geht dann noch draußen eine Runde der Besichtigung machen und nimmt das geschäftige Touristentreiben dort auf dem Berg wahr. Die ganzen Skifahrer, die da sind, die Leute, die in der Gastronomie hocken und sieht dann halt auch, was hier an Geld umgesetzt wird. Also das scheint alles sehr gut zu florieren und zu wachsen. Guckt sich dann nochmal im Detail die Gloria-Abfahrt an. Hier haben wir eine rote, eine gelbe und eine schwarze Piste, wobei die schwarze gerade zu ist aufgrund von Lawinengefahr und James denkt sich, boah, die Streckenkarte, die könnte ich mir besser mal gut einprägen, wer weiß, für was das noch gut sein kann und beobachtet dann auch noch mehrere Skifahrer bei der Abfahrt und teilt die so in gewisse Niveaubereiche ein. Ja, genau. Er beneidet tatsächlich auch wirklich die Entwicklung, die die Ski und alles, was damit zusammenhängt, so genommen haben. Also da ist wohl richtig was passiert in den letzten Jahren, seitdem er seine Ausbildung in Vorarlberg genossen hat. Da war das alles irgendwie sehr rudimentär mit Basic-Geschichten und Holzskiern, wie gesagt, und einer ganz schlechten Technik auch. Es sah sehr, sehr krüppelig aus. Hat irgendwie wenig mit dem heutigen Skifahren zu tun. Und er muss unbedingt mehr trainieren, sagt er sich, weil sonst hat er echt Probleme bei der Abfahrt. Das könnte ihm das Genick brechen. Dann geht er nochmal einen Step weiter und findet dann die todbringende Bobbahn, die er sich da auch nochmal auf der Karte genauer anguckt. Da wurden anscheinend ein paar Streckenabschnitte ganz nett benannt, wie zum Beispiel die Zack-Bumm-Gerade oder der Knochenrüttler. Also ein sehr, sehr erfolgsversprechendes, wie auch immer, System. Ja, und dann ruft Bund ihn auch schon in einem nicht ganz so freundlichen Ton zum Mittagessen, was er wohl aus den Augen verloren hat. Und James merkt, ihm geht ganz schön die Pumpe, irgendwie, auch wenn es jetzt nur ein kleiner Spaziergang war, die Höhenluft und sein derzeitiger physischer Zustand, da ist Luft nach oben. Da muss er auch nochmal an sein Versprechen appellieren, mehr zu trainieren, das ist alles ein bisschen dürftig. Und dann kommt er halt zum Bund und die schaut gar nicht begeistert, betrachtet ihn eher mit Abneigung, das ist tatsächlich neu. James geht innerlich den Morgen durch und versucht zu überlegen, wo er Mist gebaut hat und das wieder ins Lot zu bringen und erwähnt dann mal seinen Ausflug in die Werkstatt. Dann bleibt sie wie vom Blitz gerührt stehen, weil anscheinend ist das genau der Triggerpunkt. Und James berichtet eben, da hat er so Plastikteile gefunden, die passen super für ihn, denn er braucht einen Linealersatz für seine Aufzeichnungen und er dachte, er könnte die mitnehmen und wollte ja auch eigentlich davon noch erzählen. Und er hätte sie natürlich bei der Abreise dagelassen, also er wollte sie jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Das tut ihm auch voll leid. Und Bunds Blick wird irgendwie undurchsichtig, also man weiß jetzt nicht, ob sie wirklich den Köder frisst oder ob sie da weiter mit Skepsis arbeitet, sagt aber ja, passt. Kannst du haben. Nächstes Mal bitte aber einfach fragen und nicht einfach nehmen. Kommt nicht so gut. Die Aktion hat jetzt keine Konsequenzen, aber noch so ein Ding und dann könnte es Konsequenzen geben. Ja. Und dann geht es auch eigentlich schon direkt zum Mittagessen. Dort wird dann ist diesmal auf der Terrasse und die Mitarbeiter starren James auch mit purer Feindseligkeit an. Also er scheint wirklich bei keinem da, sondern nicht hoch im Kurs zu stehen. Er ist aber froh, wieder eine weiße Weste zu haben und dieses kleine Malheur rund um diesen Plastiktool quasi ausgeräumt zu haben und schwört sich unbedingt vorsichtiger zu sein, weil das Eis, auf dem er wandelt, ist unfassbar dünn. Ja, er wird dann zu Ruby gebracht und Violet, also die beiden Damen vom gestrigen Abendessen quasi, und versteht sich prächtig mit den beiden. Und dann wird auch so ein bisschen gefüßelt mit der guten Ruby unterm Tisch. Also da werden natürlich auch wieder Kontakte geschaffen, ist ja ganz klar. Dann kommt Bunt dazu und ist auch deutlich besser gelaunt, als sie James vor einer Weile abgeholt hatte. So, es hat sich dann wohl so ein bisschen die Wogen geglättet. Und sie fragt nach dem Gespräch mit dem Grafen und schwärmt dann auch wieder von ihm, was er doch für ein toller Typ sei und wie interessant und dies und das. Und James sagt, ja, ganz toller Mann. Schade, dass das Gespräch so kurz war, er hat gerne noch mit ihm über seine Arbeit geredet, das hätte ihn voll interessiert, und da sagt Bunt, naja, da kann er lange warten. Der Graf, der spricht überhaupt nicht gerne über seine Arbeit, weil Industriespionage ist ein Riesenthema, deswegen auch diese ganze Abgeschiedenheit hier, und man hat auch eine gute Kooperation mit der örtlichen Polizei, damit hier nicht irgendwelche Halotris kommen, um irgendwelche Geheimnisse zu stehlen. Das geht ganz schnell nach hinten los. Ja, dann wird wieder Essen bestellt und James wundert sich, warum die Damen genau dasselbe Essen bestellen wie am Vorabend. Also da scheint irgendwie eine starke Affinität zu sein. Und ihm wird erklärt, dass es was mit den Allergien zu tun hat. Aber man darf jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil Bunt das Ganze dann wieder unterbindet. Also es wird hier nicht über irgendwelche Behandlungen oder ähnliches gesprochen. Das gibt's nicht. Dann gibt die gute Irma so ein bisschen an mit den Leuten, die hier gerade so auf der Terrasse verkehren, alles was Rang und Namen hat, wer hier, man hätte St. Moritz und so den Rang schon quasi abgelaufen, hier sind furchtbar wichtige Menschen, unter anderem eine Ursula Andress sogar, die, wie wir ja wissen, aus dem ersten Bond-Film, die Jagd auf Dr. No quasi etwas sagen sollte, fand ich sehr funny, dass er das mit eingebaut hat im Nachhinein. Dann wird gegessen, das Essen ist hervorragend, das betont James auch mehrmals, und das war jetzt so die glücklichen Momente, und jetzt kippt so ein bisschen die Stimmung, weil ein etwas verwirrt aussehender Mann an den Tisch rantritt und sagt, er hätte im Gästebuch irgendwie gelesen, dass Sir Hillary hier wäre und wollte sicher gehen, ob er das auch wirklich ist. Und jetzt kommt James ins Schwitzen, weil es so scheint, als wäre der Mann nicht so überzeugt, dass er der Sir Hillary ist. Und jetzt muss James liefern, jetzt kann er seine ganze Schauspielkunst auspacken. Er sagt natürlich, bin ich der Sir Hillary, also das ist doch ganz klar. Ja, aber ich habe doch mit dem im Krieg gedient, meint dann der andere Mann, und der sieht doch ganz anders aus. Und jetzt ist James natürlich in die Ecke getrieben und muss zaubern, sagt, ja, ach so, der Sir Hillary, ja, das war mein Cousin, der ist vor kurzem gestorben und wir haben den gleichen Namen, beziehungsweise ich habe dann den Titel auch geerbt. Ja, damit hat er den guten Mann etwas hart überrumpelt. Der ist jetzt nicht mehr verwirrt, sondern einfach tief getroffen und sagt auch, dass er so ein guter Kamerad war und sehr bestürzt ist über dessen Tod ist. Und es stand auch gar nichts in der Zeitung. Er wird da extra immer die Traueranzeigen lesen. Und James sagt, ja, das ist ganz spontan. Der ist da beim Klettern vom Berg gefallen und anscheinend hat er da den richtigen Punkt getroffen, weil es ist dann gegenüber ihm das abkauft und sagt, ja, der Hillary, der hat nie irgendwie großartig da Rücksicht genommen und immer so Free-Climbing-mäßig unterwegs gewesen, und ja, schade. Dann wird er wohl erstmal der Witwe eine Karte schreiben. Das hätte er jetzt ja nicht gedacht. Dann verabschiedet sich der Mann auch vom Tisch. James ist komplett am Schwitzen und moderiert das Ganze irgendwie am Tisch ab, weil das natürlich bei Bund gerade alle Alarmglocken ausgelöst hat. Und er da auch öfters verneinen muss, dass er wirklich nichts da irgendwie jetzt so richtig durchgestiegen ist und dass das ein Cousin ist und hier und da und jenes. Und ja, James erkundigt sich auch bei ihr, mit wem dieser Mann ja in Begleitung ist, und sie sagt, ja, sie kennt jetzt auch nicht jeden hier, also das übersteigt ihre Kompetenz. Ja, das wäre es dann wohl dahingehend. Und Bund erkundigt sich auch noch, ob es irgendwelche optischen Ähnlichkeiten zu diesem anderen Hillary gäbe, also da riecht sie irgendwas, stimmt da nämlich nicht so ganz. Und James versucht das Ganze natürlich runterzuspielen und sagt, ja, natürlich, wir sahen aus quasi wie eineiige Zwillinge und hast du nicht gesehen. So, Ende des Tages, er lässt den Tag nochmal Revue passieren und sagt sich, das war heute einen Schnuff zu knapp, dass er fast voll in die Hose gegangen. Er muss deutlich besser aufpassen und er war nicht aufmerksam genug. Und ja, damit verabschieden wir uns aus dem Kapitel, dass James einsieht, dass er manchmal ein bisschen zu blauäugig durch die Welt gerannt ist.
Ja, da schon ganz gut abmoderiert das eine oder andere, aber war, würde ich mal sagen, der klassische Close Call, dass er da nicht aufgeflogen ist. Auch schon die Geschichte rund um den Werkstattraum, wo er das Zeug mitnimmt, wobei ich mich da gefragt habe, was waren das für wichtige Plastikteile, dass der die genau zählen konnte und wusste ja, jetzt fehlt aber eins, also bei ja. 50 Stück oder so.
Ja.
Fand ich etwas wild. Aber gut, lass uns zu Kapitel 13 gehen, Prinzessin Ruby. Und ja, mal mit einer kleinen Zusammenfassung wie immer. Bonds Fähigkeiten wecken äußerst dringliche Begehrlichkeiten. Doch vorher müssen noch ein, zwei Dinge erledigt werden. Schließlich sollten ja auch die Liebsten, die in der Heimat zurückgeblieben sind, bedacht werden. Ob man als Nettigkeit gleich ein ganzes Rätsel schicken sollte, Ansichtssache. Aber sei es drum, Bond erwartet erstmal unerwarteter Besuch. Dabei hatte er doch selbst der Überraschungsgast sein wollen. Naja, immerhin erfährt er ein paar interessante Neuigkeiten zu therapeutischen Verfahren. Und wenn sich schon Gelegenheiten ergeben, sollte man sie auch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Sehen wir also mal, was ihn sonst noch so erwartet. Er startet das Kapitel, beziehungsweise das Kapitel startet mit Bond, der einen schönen Brief aufsetzt, und zwar an Zabel Basilisk, der ihn ja quasi gebrieft hat, bevor er losgegangen ist, und fängt eben an, mal so ein bisschen was Nettes aus dem Urlaub zu erzählen, so was da so vor sich geht und was so bisher geschehen ist, und gibt dabei eben in diesen Brief, der als verkappter Urlaubsbrief geschrieben ist, versteckte Hinweise, die via Hoff dann vom Secret Service ausgewertet werden und eben dann auch gedeutet werden können. Das heißt, er versteckt darin Hinweise, wie Blofeld jetzt aussieht, wo er eigentlich gerade sich im Moment aufhält und dass es auch eben nicht ungefährlich ist, weil ein Mann schon umgekommen ist und. Und liest sich alles, es liest sich eben alles wie ein lieblicher, faszinierender Urlaubsbericht, und natürlich gibt er auch noch, damit es möglichst realistisch klingt, die Bitte mit rein, dass ja noch weitere Nachforschungen zu dem und dem Thema angestellt werden sollten und er auch nochmal eine weitere Freistellung für eine weitere Woche braucht. Auch das natürlich ein Hinweis, wie lange er hier noch gedenkt, unterwegs zu sein. Und er ist am Ende hart zufrieden mit sich, also ist schon ein bisschen stolz auch, dass er das so gut hingekriegt hat, denkt sich aber auch gleichzeitig, die Pfeifen beim MI6 bzw. Secret Service, ja, die werden es hart haben, da werden ein paar Köpfe rauchen. Operation, ja, Corona hat eben zur Folge, dass nicht, wie diese Operation ja heißt, dass eben nicht viele Leute eingebunden sind, und die paar, die jetzt da sind, die müssen schon ganze Arbeit leisten, dass das dann eben, ja, herausgefunden wird. Die Gefahr besteht natürlich auch, dass es gelesen oder vernichtet wird. Dem hat er eben dann versucht vorzubeugen. Und genau, anschließend, nachdem er diesen Brief, diese wichtige Nachricht rausgeschickt hat, widmet er sich dann seinem neuesten Souvenir, und zwar seinem Plastikstreifen, das ja eigentlich als Lineal gedacht ist. Davon säbelt er sich ein Stück weit ab, sodass ein Teil offiziell auf seinem Schreibtisch noch rumliegt, was als Lineal durchgehen könnte, falls irgendjemand guckt. Und das andere bearbeitet er für weitere Zwecke. Wir erfahren an der Stelle aber noch nicht, was genau damit geschehen soll. Und genau, so vergehen eben 3 Stunden später. Er braucht dann endlich mal eine Pause von seinem Arbeiten. Er hat sich dem Stammbaum gewidmet. Und ja, wie das halt so ist, Ruby kommt einfach mal vorbei. Es klopft plötzlich. Und er lässt sie rein. Dann steht eben Ruby vor ihm, etwas unerwartet, weil er ja weiß, dass eigentlich Personen nicht aus ihren Zimmern selbstständig rauskommen. Und sie sagt so, ja, ist für sie ganz, ganz normal. Und sagt so, ja, ich wollte einfach mal unter 4 Augen quatschen. Und dafür sollten wir aber ins Bad gehen, weil, ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hier wird man eigentlich rund um die Uhr beobachtet und oder zumindest belauscht mit Mikrofonen, die eben in dieser Zimmerlampe, in der Deckenlampe versteckt sind. Sie ist also ziemlich gut informiert. Bond wundert sich dann. Aber im Bad kommt sie dann auch noch endlich mal zum Punkt und sagt sie mir so, ja, nach dem Mittagsessensgespräch, ich habe ewig nachgedacht, du hast gestern erzählt, die Herzogin, Bund könnte eine Herzogin sein, und ja, ich habe hier auch einen krassen Namen, mein Nachname ist Windsor, und das ist eine königliche Familie, könnt ja verwandt sein, mach doch mal ein paar Nachforschungen. Und Bond natürlich mega begeistert, in Anführungsstrichen, und natürlich super interessiert und sagt so, ja, hey, mache ich gerne. Und merkt dann aber auch im Endeffekt, dass er das nie machen wird, fühlt sich auch ein bisschen schlecht, aber muss natürlich seine Deckung so ein bisschen aufrechterhalten. Was viel interessanter für ihn allerdings ist, dass er dabei auf etwas anderes Interessantes auch stößt und endlich nochmal auf die Hühnchenallergie von Ruby zu sprechen kommt. Und er und sie ihm eben erzählt, ja, ich komme von einer Hühnerfarm und meine Eltern, die farmen da die Hühner, das, und ich war da als Kind schon eingebunden und ich hatte immer so krass auf die Hühner reagiert, so allergisch und habe mich geekelt vor denen und konnte natürlich mit dem Verhalten da nicht umgehen, aber auch konnte sie auch nicht essen und durch eben Hühner waren was Schlechtes für sie. Und sie hat dann eben eines Tages eine Anzeige in der Zeitung von einer Schweizer Einrichtung gelesen, die natürlich hier auf dem Piz Gloria steht, die eben versprochen hat, die Allergien können geheilt werden und gegen alle Allergien könnte ein Allheilmittel gefunden werden. Und ja, so hat sie sich da also angemeldet, ein bisschen Geld in die Hand genommen und in London wurde sie dann sogar einer Vorprüfung von Miss Bund eben unterzogen, die ja jetzt auch hier quasi ihre, ja, kann man fast schon Zuhälter nennen, für die Zwecke, die sie da irgendwie missbraucht werden, offensichtlich. Es läuft ja nicht alles normal. Genau, hat sie der Vorprüfung unterzogen. Natürlich war das genau das, was dieses Institut hier auf dem Piz Gloria gesucht hat. Und dementsprechend wurde sie dann vom Graf eingeladen. Und End vom Lied, der Graf ist ein Gott. Er hat sie quasi geheilt, vom Paulus zum Saulus oder andersrum. Da bin ich leider nicht ganz bewandert. Ist sie eben jetzt geheilt und jetzt auf einmal liebt sie Hühner. Natürlich, klar. Bond ist komplett verwirrt. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, sagt er. Freut sich mega für sie. Zumindest nach außen hin. Und was den Namen angeht, verspricht er ihr natürlich auch, sich drum zu kümmern. Nur das Besprechen könnte halt vielleicht dann schwierig werden, weil das geht ja nur nachts in den Zimmern. So, damit haben sie das erstmal abgehandelt. Und das Spannende folgt dann, oder ein weiterer spannender Turn folgt dann. Und Bond genehmigt sich jetzt erstmal einen ausgiebigen Kuss von ihr, mit ihr zusammen. Und sie findet es aber anscheinend auch gar nicht mal so schlecht. Er fährt auf sie mega ab. Und ja, so haben sie natürlich erstmal ihre schöne Zweisamkeit im Bad. Und ja, sie fragen sich dann allerdings, wie soll das, oder vor allen Dingen sie fragt sich, wie das weitergehen soll. Sie hätte jetzt gerne da schon noch mehr von. Und Bond ist da natürlich auch nicht abgeneigt bei solchen Geschichten. Wir kennen unseren Bond. Und fragt sich, wie es weitergehen soll. Und Bond hat natürlich schon seine Lösung gefunden. Wir kommen zurück, nämlich zu dem Plastikstreifen. Er sagt, hier, guck mal, ich habe das vorbereitet mit dem Plastikstreifen. Das ist super praktisch. Könnte ich ja die Türen öffnen. Hier, nimm doch mal so einen mit. Ich habe da auch mehrere von schon angefertigt. Oh, das ist super praktisch, um die Türen zu öffnen. Und natürlich wohnt sie auch nur ein Zimmer weiter. Das heißt, es ist ein Katzensprung. Das sollte schon machbar sein. Allerdings pressiert es langsam so ein bisschen, weil Mittagsessenszeit ist. Und mit einem flüchtigen Kuss und einem kleinen Klaps auf dem Hintern wird Ruby dann entlassen. Natürlich mit dem Versprechen, dass man sich möglichst bald wieder sieht. Und ja, so war es dann ein durchaus ereignisreicher Vormittag für Bond. Macht sich sogar tatsächlich auch nochmal, bevor es zum Mittagessen geht, kurz daran nachzuschlagen nach dem Namen Windsor. Aber dann ist auch die Luft so ein bisschen raus. Er braucht dringend einen Drink, geht eben von seinem Zimmer, macht sich auf zum Mittagessen und dort trifft er erstmal auf Violet, die auch abseits sitzt. Und er setzt sich natürlich zu ihr, plänkelt dann auch ein bisschen rum und kann dann auch weitere Nachforschungen, die ihn ja sehr beschäftigen, anstellen. Erfährt eben, dass sie aus Irland kommt und nachdem er sich dann nochmal ins Gedächtnis gerufen hat, was sie gegessen haben, landet er natürlich auch ein Treffer ins Blaue und sagt so, ja, du kommst sicher von der Kartoffelfarm und ja, trifft natürlich voll zu. Auch sie hat eine ähnliche Leidensgeschichte, sage ich mal, wie eben Ruby und ja, auch sie ist mittlerweile natürlich begeistert vom Graf und natürlich auch geheilt, kommt aber dann eben auch auf Bonds Arbeit zu sprechen und auch sie hat dasselbe Anliegen und sagt so, hey, hier, ich bin O'Neill, wir haben hier auch eine blühende Familienvergangenheit. Turns out, sie will natürlich dasselbe wie auch schon Ruby und Bond, wenn er so weitermacht und mit allen anbandelt, wird sich dann irgendwann auch nicht mehr vor Arbeit retten können, aber soweit ist es erstmal noch nicht, denn dann kommt die gute Irma um die Ecke gerauscht und beansprucht seine volle Aufmerksamkeit. Das heißt, erstmal war es nichts weiter mit weiteren Informationen über die Frauen rausfinden. Bond hat nämlich so ein Gefühl, diese Informationen, die könnten noch wichtig sein, aber er muss sich jetzt erstmal eben um Irma kümmern. Und ja, Bond freut sich insgeheim, weil er eben auch mitgekriegt hat oder gesagt gekriegt hat, dass die Frauen auch untereinander nachts wohl die Zimmer tauschen und sich besuchen. Und da freut er sich halt heimlich drüber, weil er denkt so, geil, da wischen sie Irma richtig eins aus. Er hofft ja eigentlich sogar fast noch, dass es auffliegt, damit sie auch noch was davon hat. Trotzdem muss er jetzt natürlich auf der Hut sein oder müssen sie alle auf der Hut sein, damit es nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sein Ziel ist aber auf jeden Fall, Nachnamen und Adressen herauszufinden. Aber ja, um von der ganzen Geschichte eben so ein bisschen abzulenken, gibt es dann nochmal so ein bisschen Spieleabend. Das hat ja auch am Abend vorher schon ganz gut geklappt. Und ja, Bond lässt dann die Mädels mal allein spielen, wie so ein kleiner Daddy. Sagt so, hier komm, nehmt euch mal eure Zeit, ich muss jetzt Erwachsenengespräche führen. Und setzt sich mit Irma zusammen und trägt ihr ihren Wunsch vor. Er hat sich nämlich vorgenommen, sie zu fragen, ob er mal ins Städtchen runterfahren könnte. Und da soll es wohl ganz nett sein. Er hat es ja bei den ganzen Leuten, die hier immer zu Besuch sind und Gästen, besser gesagt, die hier zu Besuch sind, so mitgekriegt. Wäre ja super schön und es geht ja auch eine Seilbahn runter. Und ja, Irma, wer hat es denn erwartet? Fühlt es gar nicht. Sagt so, ey, wir haben hier krasse Regeln, das verstößt dagegen. Die Seilbahn ist auch nur für Touristen ausschließlich und nicht für solche Leute wie dich. Das heißt, du kannst hier oben in unserer eingeschworenen Gemeinde bleiben. Das ist das Beste für dich, das Beste für alle. Kannst du vergessen. Und Bond sagt so, yo, kann ich ja verstehen, dass du das diese eingeschworene Leben hier oben oder die Gemeinde fühlst, aber fände es trotzdem ganz nett, ich bin kein Patient, ich würde schon gerne mal in die Stadt anschauen, aber da ist tatsächlich nichts machen, nichts zu machen, es gibt keine Ausnahme und außerdem braucht er ja auch volle Aufmerksamkeit für die Arbeit des Grafen. Das heißt, Bond hat dann damit erstmal den Kürzeren gezogen und ja, ist natürlich etwas stinkig. Mit der Antwort hat er aber eigentlich gerechnet. Und damit gehen wir über zu Kapitel 14. Süße Träume, süßer Albtraum. Wo du dann wieder quasi uns mitnehmen darfst in die süßen Träume.
Ja, bevor es da in die Träume geht, ganz kurz Thema Selbstachtung bei James. Es spielt auch gar keine Rolle, oder? was der denen da alle erzählt und auch wie eklig der wieder rüberkommt. Ja. Und direkt so touchy.
Das zum einen und dann auch die durchgehende, also klar, er muss natürlich in Deckung bleiben oder seinen Schein wahren, was er eben vorgibt zu sein, aber er ist ja nur am Lügen. Und eigentlich sagt er ja gleichzeitig auch, hey, mir liegen die Mädels oder zumindest Teile dieser Gruppe schon am Herzen, mit denen er schon angebandelt hat. Es sind ja mindestens zwei jetzt. Und gleichzeitig belügt er sie aber nach Strich und Faden, fühlt sich dann auch schlecht, nur um dann nochmal einen draufzusetzen und sie noch weiter zu belügen. Ist schon ein ganz feiner Kerl.
Ja, oder auch diese ganze Thematik rund, die fahren halt voll auf die Heraldik ab, machen sich voll die Hoffnung, dass sie da vielleicht irgendeinen Titel haben und wollen vielleicht gar nichts körperlich von ihm. Mhm. Und er nutzt es halt aus, um sich da seinen Teil rauszuziehen und ihn da irgendeinen Quatsch zu erzählen. Also es ist halt wirklich wie der ekelhafteste Kerl,
so richtig billiger,
ekelhafteste Kerl im Club, der mit irgendwelchen wilden Anmachsprüchen um sich wirft.
Total, also find's auch schwierig, aber eigentlich ist es eigentlich schade, weil es wirft auf ihn so ein bisschen negatives Licht, aber gut, er nimmt sich ja meistens, was er haben will.
In der Hinsicht hat er jetzt auch noch nie so ein richtig geiles, positives
Bild
geworfen, aber naja. Gut, schauen wir mal, wie das in Kapitel 14 sich so entwickelt. Titel hast du genannt, süße Träume, süße Albträume. Oder süße Albtraum. Es ist mal wieder Sexy Time und James nutzt seinen guten Draht zum anderen Geschlecht, um seinen Lockvogel in eine ideale Position zu bringen. Auch kann unser Sherlock Holmes das Geheimnis hinter Blofelds Allergientherapie entschlüsseln. Und selbst mit Don Blofeld himself erzielt man mittlerweile einen sehr regen Austausch. Es scheint alles perfekt zu laufen. Wenn nicht erneut ein alter Weggefährte von James auf der Bühne erscheinen würde und damit Unheil heraufbeschwört. Chapeau, Secret Service. Eure Personalauswahl ist wirklich top.
Ja, top secret, du.
Yes, nachts macht sich James los auf ein Abenteuer im Dunkeln. Mit seinem geilen Plastikwerkzeug schlüpft er seinem Gemach und geht in das von der guten Ruby. Zieht sich da auch direkt nackig aus und setzt sich ans Bett.
Das ist auch schon wieder so offensiv, sorry, dass ich ja unterbrechen muss, aber das ist auch schon wieder. Also ich will nicht mit meinen langweiligen Geschichten ums Eck kommen, aber so kann ich doch nicht in den Raum reingehen. Das wird mir im Leben nicht einfallen. Aber gut, das nur am Rande.
Ja.
Finde ich schon sehr selbstbewusst, sage ich mal so.
Es wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Mädels nicht die hellsten Leuchten in der im Kronleuchter sind, in Anführungsstrichen. Ruby stellt dann aber auch recht schnell fest, oh, Opala, der ist ja gar nicht angezogen. James stellt fest, Opala, die ist ja auch nicht angezogen. Was ein Zufall. Was kann hier nur geschehen? Wahnsinn. Bevor es aber losgeht, muss ich Ruby nochmal verbal versichern, dass es auch wirklich die Möglichkeit gäbe, da irgendeinen Titel abzuhaschen. James sagt, ja, das läuft. Ich habe da einen Blick drauf. Alles gut.
Wie vertrauenswürdig findest du so eine Aussage in so einer Situation?
Ja. Naja. Es geschieht, was geschehen muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann geht's mal wieder um Heraldik. James hat dann recherchiert und muss er die Illusion nehmen. Er kann hier leider nur sehr wenig Recherche betreiben, weil ihm ganz viele Unterlagen fehlen. Das kann er dann in London wieder machen und dann kann sie ihn auch kontaktieren und dann kriegt sie auch einen perfekten Stammbaum und sie ist dann erst so ein bisschen enttäuscht, dass es wahrscheinlich nicht die königliche Windsor-Familie ist, von der sie abstammt. Aber über den Stammbaum freut sie sich, da hat sie was, um sich an die Wand zu hängen. Das sieht bestimmt gut aus, also damit kann er sie dann wieder ein bisschen aufmuntern. Ja, James gibt sich dann im Moment hin und empfindet so ein bisschen was wie Ruhe und Frieden. Also gerade ist er irgendwie ein bisschen happy, kann die ganze Atmosphäre auf sich wirken lassen und mir nichts hier nicht schläft Ruby ein. Und auch James ist schon auf dem Weg ins Land der Träume. Doch dann beginnen irgendwelche Töne zu rumoren unter ihm. Und Ruby wird wieder wach und sagt, ja, jetzt beginne die Behandlung. James soll das ignorieren, das ist nur für sie. Und es beginnt eine Art beruhigendes Metronom einzusetzen. Und dann ertönt die Stimme des Grafen mit einem melodischen Singsang wie bei einer Hypnose und wiegt Ruby in den Schlaf hinein. Es kommen immer wieder so Kükenvergleiche, so zum Thema Küken, Geborgenheit, Schlaf, was auch immer. Und dann auch viele akustische Laute von Hühnern, die auf sie einwirken. Und dann werden auch noch Parallelen zwischen Hühnern und ihrer Arbeit gezogen. Und dass Ruby doch Hühner lieben würde. Und die sind ja auch ganz toll. Und man könnte ihnen ja nichts zuleide tun. Also es findet eine Hypnose statt, die ganz krass auf diese ganze Hühnchenthematik da abzielt. Und bald endet auch ihr Aufenthalt hier. Dann geht es zurück nach England. Und dann hat sie ganz viel neues Wissen sich angeeignet, um das Leben und die Qualität der Hühnerzucht in England zu verbessern. Aber sie darf das Geheimnis niemals jemandem verraten. Und dann kommen auch wieder irgendwelche Tierlaute und die Stimme verschwindet. Und James merkt, Rubys Puls hat sich dem vom Metronom ziemlich genau angepasst. Jetzt ist für James alles klar. Er muss hier ganz schnell weg, schleicht sich zurück in sein Zimmer, um genau zu sein, in sein Bad, wo er da seinen Thron des Denkens quasi eröffnet hat, in der Abgeschiedenheit, in der unbeobachteten Abgeschiedenheit. Und denkt darüber nach, was er da gerade erlebt hat. Und stempelt das als tiefen Hypnose ab, welche eben auf das Essensverhalten abzielt und das erklärt dann auch den Sinneswandel, warum die so komische kulinarischen Favoriten da haben. Und er zerbricht sich den Kopf über die Botschaft und kann darin aber nichts entdecken, also irgendwas Verwerfliches, wo er Blofeld mit belangen könnte. Er überlegt sogar, ob Blofeld nicht einfach den Damen wirklich helfen will, also so ganz altruistisch gesehen, und scheint ja auch Erfolg zu haben mit der Methode, aber irgendwie sind hier so viele Zeichen, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Also es passt doch irgendwie doch alles nicht. Es ist alles abgeschieden. Es wird hier strenger bewacht als jedes Gefängnis. Es gibt etliche Geheimnisse. Es darf niemand über irgendwas reden. Die ganzen Kontrollen und dann auch noch dieser mysteriöse Tod. Das wirkt alle sehr, sehr spanisch. Nächsten Morgen, wenn James erwacht, ist es relativ windig und die Gondel läuft deswegen nicht. Also Betrieb eingestellt. Und zusammen mit James am Essen kommt auch ein Brief von der guten Irma, wo drauf steht, nächstes Date mit dem Grafen ist um 11. James macht sich dann wieder an die Arbeit und hofft dann aus dem Gespräch noch einige Infos zu ziehen, gerade bezüglich Blofeld seiner Jugend. Da ist nämlich ein großer schwarzer Schleier. Dort angekommen gibt es dann erstmal wieder so ein bisschen allgemeines Geplänkel, dies, das, Wetter und was immer. Und Blofeld merkt auch an, ja, jetzt wenn das Wetter so schlecht ist, dann kannst du dich ja richtig auf deine Arbeit konzentrieren, ne? Nach dem Motto, er hat das mitbekommen, dass er gestern da rumgetingelt ist durch die Weltgeschichte und irgendwelche Sachen geklaut hat, das kam nicht so gut. Ja, James erkundigt sich jetzt nach der Behandlung von den Damen und er kriegt tatsächlich auch eine Antwort, nicht zwar keine tiefgründige, aber immer so eine oberflächliche. Sie seien irgendwie alle vom Land mit spezifischen Allergien im landwirtschaftlichen Bereich und Blofeld möchte es ihnen einfach ermöglichen, dort arbeiten zu können und meistens in die Familienbetriebe mit einsteigen zu können. Der Heilungsprozess, der läuft 1A, alle sind auf einem sehr guten Weg. Dann kommt ein kurzer Anruf, auf, ich weiß, Russisch, Slawisch, irgendwas in der Richtung. Kommt die kurze Information, dass eine wichtige Bestellung komme, deswegen die Gondel einmalig heute führe, mit dem Risiko, dass da was passieren könnte, aber das muss der, ja, Übergeber, wie heißt das denn? Kurier. Das Risiko muss der Kurier tragen. Das wird schon gut gehen. Der gute Ernst ist relativ zufrieden mit der Arbeit von Sir Hillary. Er kriegt dann ja, wie gesagt, schon mal den ersten Plan vom Stammbaum und fragt, wie jetzt die Chancen stehen. Und der gute Sir Hillary sagt, ja, also ich habe mir das Wappen angeguckt und erklärt ihm dann noch, was, wie das zustande gekommen ist und auf welche Ereignisse das beruht und pipapo. Und brauche jetzt erstmal so ein paar Infos über Blofelds Eltern, Großeltern, um dahingehend den Ast so ein bisschen zurückzuverfolgen. Und anscheinend zieht sich der Name Ernst durch die gesamte Familie. Das verbucht James als positiv, weil die Augsburger ebenfalls ein paar Ernste hatten. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Blofeld wirkt jetzt, als Augsburg gefallen ist, wieder so ein bisschen angespannt. Irgendwie macht ihn die Situation so ein bisschen, ja, ist nicht so happy in dieser ganzen Geschichte. Es sind zu viele Fragen für ihn. Und James braucht weitere Generationen zum Vervollständigen des Stammbaums. Und da sagt Blofeld, nö. Und ihm platzt so ein bisschen der Kragen. Er gerät wirklich komplett aus der Fassung. Und fragt, ob das jetzt wirklich hier nötig ist. Und auf diese Art und Weise. Sie sind doch beide Männer von Format. Da muss doch nicht immer alles so haargenau bis ins kleinste Detail ausklamüstert werden. Mit dem schnöden Mammon kann man doch bestimmt eine Lösung finden. Also da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten oder Interessensfelder, die man da ein bisschen, ja, sponsoren könnte. James stellt sich komplett dumm. Fragt, das verstehe ich jetzt nicht. Was will ich mit Geld jetzt? Wie kann ich das jetzt verstehen? Und Blofeld sagt, ja, er weiß, der gute Hillary wohnt in Schottland. Das ist jetzt ja auch nicht die Malediven. Der hat doch bestimmt Träume. Ob da vielleicht materielles Geschenk von Interesse ist oder eine monatliche Rente oder irgendwie so ein Konzept, dass man da irgendwie eine Lösung findet, da muss doch was möglich sein. Und im Gegenzug soll James halt so ein paar Beweise erscheinen lassen, die vielleicht nicht so zugänglich waren, in Anführungsstrichen, sodass Blofeld dann doch einfach an den doofen Titel bekommt, weil was hat denn der James davon, wenn er ihm das verwehrt? Also ja, da müsste man sich doch einig werden. James spiegelt das ganz gut wider, dass er vielleicht doch hier bei der richtigen Person gelangt ist, weil der Charakter sich jetzt immer mehr offenbart. Den kann man eben nicht so einfach wegoperieren lassen. Und James sagt, oh ja, also da lässt sich doch bestimmt eine Lösung finden. Ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt von der Idee. Vielleicht finden wir da einen Sportwagen oder irgendwie was, was mir zusagt. Und sie wollten sich gerade einig werden, oder es wurde immerhin sehr, sehr sympathisch, das Gespräch für beide Beteiligten, so dass man da irgendwie hätte mit was rausgehen können, als die Tür aufgemacht wurde und ein Kerl von zwei Wachen reingestoßen wird oder reingeworfen wird, total zugerichtet. Und Blofeld fragt, was hier zur Hölle los ist, und James braucht nicht fragen, was hier los ist, weil ihm geht sofort ein Licht auf. Er kennt den Mann, der hier gerade vorgeführt wird, nämlich Nummer 2 von der Station Z, den er in der Ausbildung kennengelernt hat. Und das könnte jetzt Schwierigkeiten bedeuten. Aber welche genau, das erfahren wir in Kapitel 15.
Ja, eher so ungünstig mal so ein Auftritt zwischendurch. Also, ich glaube, das war nicht ganz so geplant. Aber das führt uns zu Kapitel 15. Die Spur wird heißer. Und wir steigen ein, würde ich sagen. Wie war das doch gleich mit schlafenden Hunden? Bond war auf der Hut, doch ist der Secret Service auf einmal gar nicht mehr so top secret. Bond ist plötzlich hart in die Enge getrieben und muss über Leben und Tod entscheiden. Auch sein eigenes könnte plötzlich am seidenen Faden hängen und damit auch die ganze Mission. Ausnahmsweise ist er es mal nicht selbst, der sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Doch das End vom Lied ist immer das gleiche. Er muss den Karren aus dem Dreck ziehen, bevor es keiner mehr kann. Was ist also sein Plan? Er hat doch hoffentlich einen. Tja, und ob er einen hat, schauen wir uns mal an. Es handelt sich nämlich tatsächlich, wie du schon angekündigt hast, um den guten Sean Campbell von der Station Z, guter Bekannter von Bond. Und ja, Bond hat extra versucht, im Voraus natürlich diese Aktion, diese Unternehmung klein zu halten, dass niemand informiert wird, eben dass möglichst wenig Fehler passieren, dass niemand von irgendeiner Spur erfährt. Und offensichtlich ist das aber hier in die Hose gegangen. Und von irgendeiner Spur muss er offensichtlich erfahren haben, dieser gute Campbell. Und er hat sich als englischer Tourist und blinder Passagier an der Seilbahn irgendwie festgemacht und es hat versucht mitzufahren, als der Kurier eben kam. Und das ging halt unter in die Hose, er wurde entdeckt und ja, Campbell, wie das gerade so berichtet wird, für Blofeld ist eigentlich gar nicht wirklich bei sich, hat jegliche Kontrolle verloren, das Gesicht sieht hart vergewaltigt aus, da müssen mehrmals irgendwelche harten Dinge drauf eingedroschen worden sein und ja, ohne Kontrolle ist nicht so richtig gut, wie Bond relativ schnell fest wird und er ist auch völlig wirr und spricht Bond, als er ihn dann endlich mal erkennt, als er die Augen aufmacht, auch mit James an, was natürlich für Bond absolute Katastrophe ist. Und Bond, bitte, soll doch mal alles aufklären. Sie sind doch beide von Universal Exports. Ja, nächste Fehltritt, den er sich dann noch leistet. Also
ja, das anscheinend ist halt ein Riesending.
Ja,
also es ist ja super unprofessionell, einfach so. Also klar, ich verstehe das nicht. Also du musst doch keine irgendwie Worte. So ein bisschen analysieren, dass das vielleicht eine verdeckte Ermittlung ist. Wenn er ja, doch weiß, wer der James ist, dass er einen Doppel-Null hat und vielleicht verdeckt hier agiert und er gibt halt gerade hier seinen Namenpreis plus ein ganz, ganz schwaches Alibi mit Universal Exports, wie wir schon festgestellt haben, weil das ja überhaupt nichts bringt mehr.
Absolut, also Universal Export ist halt eigentlich durch, dass zu der Erkenntnis kommt Bond dann auch relativ schnell, aber in dem Moment ist es halt einfach suboptimal, wenn nicht sogar zu sagen, sehr haareraufend und gefährdend, weil das wirft halt ein paar Fragen bei unserem guten Grafen auf, auch an Sir Hillary, ob er denn diesen Mann kenne. Und ja, Bond ist so baff und hat so eine Übersprungshandlung, dass er sich quasi den Arsch ablacht und sagt so, hey, sorry, nee, woher soll ich den kennen, noch nie gesehen. Und weiß aber halt in dem Moment auch, dass wenn er das so sagt, oder er sagt es ja so, dann eben auch das Todesurteil für Campbell ist, weil wenn er nicht gekannt wird und ihn keiner vermisst, dann kann er ja auch hops gehen. Und ja, wie ich gerade schon angekündigt habe, Bond kommt auch zu dem Entschluss, dass Universal Export eigentlich weltweit bekannt ist und auch mit dem Secret Service mehr oder weniger in Verbindung gebracht wird. Aber ja, Blofeld fragt natürlich auch dazu nach und Bond sagt so, ja, auch nee, noch nie gehört, also ich weiß gar nicht, was es ist. Und ja, damit geht's für Campbell dann auch, ist sein kurzer Bühnenauftritt beendet mit flehendem Blick. Es geht in die Befragungszelle und weg war's. Und Bond weiß, es wird über kurz oder lang ein volles Geständnis geben. Er hat nicht mehr viel Zeit. Vielleicht hält Campbell, wenn er Glück hat, noch ein paar Stunden dicht. Vielleicht aber halt auch weniger als ein paar Stunden, sondern nur noch ein, zwei. Und dann muss er hier eigentlich weg sein, weil sonst wird er auch auffliegen. Und für den Graf, der ist auch völlig von der Rolle und sagt so, ey, es war komplett zu viel für mich. Bond, ich muss mich jetzt entschuldigen, verpiss dich mal bitte von hier. Es reicht mit irgendwelchen Befragen und Augsburg-Geschichten. Und Bond sagt natürlich, sichert ihm nochmal zu, ja, mit deinem Anliegen hier ein bisschen Geld rüberschieben, da werden wir uns schon einig, da findet man eine Lösung. Ja, und dann ist aber halt doch noch nicht ganz fertig. Bond wollte sich schon auf dem Absatz umdrehen und gehen, in der Hoffnung, dass er hier auch vielleicht noch ein paar Vorbereitungen treffen kann. Aber der Graf hat doch nochmal eine Frage und sagt so, ah, jetzt kommt es mir, ich weiß doch, woher ich Universal Exports kenne. Die stehen doch irgendwie in Verbindung mit dem britischen Geheimdienst. Und Bond amüsiert sich wieder prächtig, zumindest nach außen hin, und sagt so, hey, ganz ehrlich, fragst du den Falschen, ich habe damit nichts zu tun, ich kenne mich nicht aus. Und gut, dann muss der Graf auch einsehen, dass hier erstmal nicht mehr zu holen ist, verabschiedet sich von Bond. Und Bond pilgert zurück zu seinem Zimmer. Unterwegs im Flur kann er aber halt nicht widerstehen, in offene Türen reinzuschauen. Also er hat gerade eben schon Close Call gehabt und entscheidet sich dann dafür, in eins der Labore ein bisschen genauer reinzuschauen, was natürlich auch weitere Fragen aufwerfen könnte, wenn er beobachtet wird. Und er sieht dann in diesem Labor eben drei Männer mit Mundschutz arbeiten an einer Reihe von Reagenzgläsern, aber mehr sieht er nicht und kann sich auch erstmal keinen Reim da drauf machen. Heißt, es geht zurück in sein Zimmer und dort muss er dann auch erstmal die Gedanken ordnen, überlegt nochmal, ja, wie er vielleicht Campbell auch helfen könnte, aber da sieht es schon durchaus schlecht aus und ja, Universal Export kann er über Bord werfen, ist unbrauchbar geworden, die Tarnung sollte er vielleicht auch mal melden, hat aber Zeit, dann machen eben noch drei weitere den Fehler, Bond juckt es gerade in dem Moment anscheinend wenig und Genau, er weiß eben auch, wie schon angekündigt, dass Campbell da die Befragung nicht lange dicht halten wird. Selbst wenn er erkennt, dass Bond hier aus einem bestimmten Grund da ist, viele Stunden Fragerei und so weiter, das wird nicht gut gehen und er muss hier raus und zwar so schnell wie möglich. Ist natürlich unpraktisch, dass wir genau heute einen Schneesturm haben, aber da wird ihm schon was einfallen. Er wird halt nicht alle Sachen mitnehmen können, aber das wird schon. Und ja, welche Waffen hat er denn bei sich? Das ist dann die nächste Frage, die er sich stellt und fängt an bei Händen und Füßen. Das ist natürlich suboptimal, sag ich mal. Immerhin eine Rasierklinge hat er noch dabei, die könnte er vielleicht noch irgendwie verwenden, wenn er sich die zwischen die Hände klemmt oder in die Faust klemmt. Und wer kennt's nicht, die klassische Waffe als Schlagring, seine gute und teure Rolex. Aber muss ja zu irgendwas gut sein, der Preis kann ja nicht von irgendwo herkommen. Ja, dann überlegt er noch, was er mitnehmen muss. Gibt ja hier durchaus den einen oder anderen Beweis, den er vielleicht beseitigen sollte. Stellt dann aber fest, dass es gar nicht so viel ist. Aber er ist bei seinem Vorhaben, die Namen und Adressen der ganzen Frauen rauszukriegen, noch nicht weitergekommen. Dem will er nochmal nachgehen. Er sieht es nach wie vor als wichtig an. Warum, kann er nicht sagen. Aber ja, könnte ja entscheidend sein. Muss jetzt aber erstmal gute Miene zum bösen Spiel machen und setzt sich nochmal unter die Kamera an seine Arbeit, um eben den Schein zu wahren, dass er weiterhin hier bei seiner Arbeit dran ist. Gegen Mittag bekommt er dann wieder mal Besuch von seiner guten Ruby, die sich mal wieder auf ihr Treffen, das ja schon fast Gewohnheit wird, auf dem Klo verlegt haben und sich ein bisschen austauschen können. Und da bekommt er eben wichtige Informationen, und zwar, dass den Girls allen gesagt wurde, dass Bond bzw. Sir Hillary eine unerwünschte Person ist, mit der man Kontakt haben soll. Das hat Mrs. Bond eben durchgegeben und sie sollen sich alle von ihm fernhalten. Und sie fragt sich natürlich auch noch, ja, was er angestellt hat, dass das jetzt so ist. Und er lügt sie an und sagt so, ja, der Graf hat halt entschieden, ich bin irgendwie schlechter Umgang und ja, ist halt so, aber nehmen wir nicht so ernst. Und fädelt dann das aber halt auch wieder gut ein und sagt so, ja, ich würde euch allen, ich muss wahrscheinlich los, hier, ich muss weggehen, aber ich würde euch allen gerne noch helfen, ob sie ihm nicht die ganzen Namen besorgen könnte von ihren Kumpaninnen, wie auch immer, von ihren Mitleidenden, sagen wir es mal so. Ja. Und ja, das ist natürlich so ein Fakt, den sie nicht so toll findet. Er sagt aber, ich habe wirklich keinen Bock mehr rumkommandiert zu werden, hier, es läuft irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Namen, dann könnte ich euch allen einen Stammbaum, wenn du mir die besorgst, erstellen und per Post zuschicken, wenn ich dann wieder zurück in England bin. Kein Problem. Und sie, ja, ist da erstmal dafür zu haben, sagt dann aber auch noch, hey, ich habe voll Sorgen um dich, wie kommst du hier weg? Und er sagt so, ach, egal, es wird schon, ich brauche jetzt die Namen. Und zwar Dali so in etwa, er macht da schon ein bisschen Druck, dass er dann an diesen Namen rankommt. Und ja, Ruby ist dann, du hast es angesprochen, sie werden nicht immer als die Hellsten dargestellt, relativ schnell befriedigt, macht sich da anscheinend keine Sorgen mehr und packt mal die Namen aus. Bond in klassischer Manier greift sich eine Klopapierrolle und schreibt mal die Namen schön mit. Das funktioniert auch ganz gut. Er fragt sich dann aber noch, was denn mit dieser Polly war, die irgendwie ja schon mal früher abgereist ist. Die gab es ja auch noch. Und da weiß Ruby leider nicht weiter. Alle anderen Adressen kriegen sie aber zusammen. Und die Adresse von der sogenannten Polly sucht sie dann zu Hause in England zurück, weil sie dürfen ja eh auch bald gehen. Das sollte auch nicht mehr so lang hin sein. Diese Info haben sie anscheinend auch noch bekommen. Genau. Die nächste Panik bricht aber dann natürlich direkt aus, weil es könnte ja sein, dass sie sich zum letzten Mal sehen. Und auch hier muss Bond wieder lügen und sagen, hey, wir sehen uns natürlich wieder in England. Oder ja, bin ich zu finden im College of Arms durchgehend. Also wunderbar. Wo ich mich dann aber hier an der Stelle noch ein bisschen gefragt habe, beziehungsweise eigentlich cool finde, er hält hier weiterhin die Deckung hoch. Er könnte ja sagen, ich gehe jetzt, keine Ahnung, ein bisschen was anderes, quatschen könnten sie auch noch, aber die Gefahr ist dann bei den Mädels offensichtlich doch zu hoch, dass er auffliegt und er behält seine Deckung eben bei. Und das heißt Abschied nehmen und ja, das geht auch schnell und schmerzlos, aber er weiß für sich selber, er braucht noch ein paar Sachen. So eine Schutzbrille wäre ganz nice, ein Handschuh. Und ja, dass er eben an diese Schutzbrille rankommt, hat er sich die clevere Idee ausgedacht, ein bisschen Seife zu nehmen und sich in die Augen zu reiben, um eben rot unterlaufene Augen zu bekommen und irgendeine Allergie oder Sonnenprobleme vorzuweisen. Und mit diesem Anliegen tritt er dann auch unter einer etwas frostigen Stimmung beim Essen wohl gemerkt an Bund heran und sagt so, ich bräuchte noch einen Gefallen. Ich habe anscheinend dieselben Probleme wie der Graf. Irgendeine Art Bindehautentzündung. Hättest du hier nicht eine Schneebrille oder so? Das wäre schön. Ein, zwei Tage, dann läuft das auch wieder und dann kriegst du dich auch wieder zurück. Aber im Moment tut es schon sehr weh und da kann ich natürlich nicht arbeiten. Und ja, bunt wenig begeistert, aber geht schon in Ordnung, weil sonst würde sie ja auch dem Graf den Wunsch absprechen, dass er vorankommt. Und das wird also genehmigt und Bond braucht außerdem noch irgendwie was Klares hier, also irgendwie was zum Reinsaufen, weil, boah, es hält er gerade nicht aus und das gibt's ja eigentlich nicht, die Mädels dürfen ja hier keinen Alkohol trinken, aber er bekommt dann tatsächlich auch das genehmigt und es gibt eben noch einen kleinen lockeren Plausch, bevor es dann weitergehen will und bevor er dann weitermachen will und in diesem Plausch fängt er dann sogar noch an, Verwirrung zu stiften. Er möchte hier noch so viel Verwirrung und Chaos hinterlassen, wie es geht offensichtlich und fragt bei Bund nochmal nach, so, ja, erzähl doch mal, was war denn mit dem Mann heute Morgen, der da umgekommen ist, habe ich irgendwie was gehört? Und Ruby will natürlich auch gleich mehr wissen, das war seine Hoffnung, dass sich da so ein Lauffeuer entzündet und es ist ja endlich mal was Interessantes, was hier oben passiert und da würde er gerne mehr wissen und die Mädels sind da sich auch recht entspannt gespannt drauf, mehr zu erfahren und Bund unterbindet es natürlich wie immer, bleibt auch relativ entspannt, da sieht er dann mal, dass die schon die Lage eigentlich ziemlich im Griff hat und ja, so geht das Mittagessen dann zu Ende. Bond hat extra langsam gegessen, sodass er hinten raus noch ein bisschen mehr Zeit hat, während sich alle schon auf den Weg machen, nur um sich dann eben, da er nun freie Bahn hat, eben auch rauszuschleichen und im Vorraum findet er eben alle Kleidungsstücke für draußen, also Jacken, Schals etc. und findet eben auch ein paar Handschuhe. Es sind zwar Damenhandschuhe, aber das größte Paar kann mit etwas Glück, könnte das hier schon passen. Und damit hat er schon zwei Teile auf seiner Liste abgehakt und geht dann nochmal weiter in den Skiraum. Auch da fängt er wieder an, den Mann ein bisschen zu nerven. Du hast es vorhin schon erwähnt, da hat er ja auch schon Ewigkeiten rumgefragt. So macht er diesmal wieder ein bisschen weiter. Und währenddessen geht er aber in dem Raum rum, sucht sich noch die Ski zurecht, schaut so, was könnte denn hier ein passendes Paar sein? Das meiste ist für Damen, aber da hinten die Skilehrermodelle, die könnten doch was sein. Prägt sich gut ein, wo die alle liegen, welche Bindungen sie haben, welche da am besten sind. Ja, und damit hat er erstmal alles, was er braucht, macht sich zurück auf den Weg ins Zimmer. Und ich glaube, nächstes Mal haben wir dann ein bisschen Action. Ich habe so das Gefühl, dass wir im nächsten Kapitel ein bisschen Skifahren zu hören kriegen. Ja. Aber
ich denke auch.
Nur so ein Gefühl. Ja, wie findest du es? Wie sind wir bisher vorangekommen? Wie ist der Stand? So richtig viel hat sich ja noch nicht getan, aber eigentlich muss er sich schon wieder Abschied nehmen hier.
Das war jetzt tatsächlich erstmal wieder so detektivmäßig, neue Umgebung mit einem großen Geheimnis, mit mehreren großen Geheimnissen. Einerseits mit dieser Behandlungsmethode, was hat es mit den Frauen auf sich und ist es Blofeld und so weiter und so fort, um da die Deckung zu bewahren. Und ja, ob man das jetzt auf 5 Kapitel ausweiten muss, weiß ich nicht. Ich war jetzt nicht uninteressiert daran, aber also so die richtige Spannung, die wird jetzt erst aufgebaut.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind natürlich aber auch schon wieder ganz gut beim Buch. Mindestens die Hälfte, oder? Wenn ich das richtig im Überblick habe. Ist jetzt nicht ganz genau nachgeschlagen, aber ja. Nee, ich fand's auch vom Schreibstil her eigentlich ganz gut zu verfolgen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es dann in Relation zu den anderen Buchteilen noch steht. Auch vom Umfang her. Aber bisher kann man sich trotzdem ganz gut geben. Aber der Plan ist halt hart nicht aufgegangen, den er eigentlich hatte. Also,
das wollte ich gerade über fragen. Würdest du sagen, die Mission ist gescheitert?
Ich meine, er hat ja schon, das ist eine gute Frage, ich meine, er hat ja schon viele Infos zusammengekratzt, aber es ist trotzdem nicht so verlaufen, wie er wollte. Er wollte ja eigentlich mit dem guten Grafen nach Augsburg, mit Blofeld, optimalerweise, beziehungsweise ihn offiziell halt einfach entführen. Ich glaube nicht, dass sie jemals nach Augsburg gegangen wären, aber halt von da oben wegbekommen, wo er eben nicht mehr so geschützt ist. Ich meine, das Ziel hat er verfehlt, aber dafür die Info, dass er noch lebt und was er so treibt, da hat er recht viel rausfinden können, finde ich. Oder würdest du mehr einschätzen, dass die Mission gescheitert ist?
Naja, er hat jetzt ja keinen wirklichen Beweis, dass es sich um Blofeld handelt.
Stimmt, das ist ein guter
Punkt. Also selbst er ist sicher nicht zu 100% sicher.
Ja.
Und mit den Mädchen, ja gut, da könnte sich eine Tür auftun, wenn man die jetzt im Auge behält oder so.
Aber er weiß ja nach wie vor nicht, warum er sie im Auge behält. Behalten sollte.
Ja, genau, weil er
weiß, es nur so ein Bauchgefühl.
Und das stellt jetzt erstmal positiven Aspekt mit einem miesen Hintergedanken. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht der Outcome, den man sich erhofft hat.
Ja, würde ich auch sagen.
Dass das Ding so schnell zum Scheitern verurteilt ist, das ging auch ziemlich, ziemlich fix. Und das hat ja nicht mal wie im Film was mit seiner Qualität als Heraldiker zu tun, weil da gibt es hier anscheinend echt Mühe, sondern eher mit dummen Zufällen mehr oder weniger, dass da zwei Leute auftauchen, die einen riesen Rabatz um seine Person machen.
Und ich meine, wo man auch noch sagen kann, dass die Mission ein Fail gewesen ist, ist eben, dass jetzt eigentlich eine Person drauf geht, die du dann aus deiner, aus dem Geheimdienst quasi verlierst, wegen Unvorsichtigkeit. Mit wenig Outcome aus der gesamten Mission könnte man auch eher als Fehlschlag nennen, wenn man dann Tote zu beklagen hat am Ende oder Ausfälle, die halt nicht mehr wiederkehren.
Zweites Problem, was ich sehe, ist wieder die mangelnde Distanz zur Damenwelt. Mhm. Also er hat es ja dann irgendwie versucht mit als Lockvogel und im Outcome hatte er auch die Adressen von und die Namen von den Mädels bekommen durch Ruby. Mhm.
Aber hätte auch sein können, dass sie die nicht weiß, weil die ja eigentlich geheim sind.
Ja, aber das Risiko, sich mit der halt mehrmals zu treffen, wo man genau weiß, das Zimmer wird überwacht, wo ich mich auch frage, wenn da Mikrofons sind und die beiden da miteinander verkehren und vorher und nachher Schwätzchen
halten. Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Auch ob man es im Klo nicht hört. Gut, okay, das geht auch durch.
Aber die haben ja
zu schlafen und überhaupt, dass die durch den Raum auch läuft, wenn da auch Kameras sind, wie ja auch schon, es wurde nicht ganz klar, hauptsächlich war Mikro, aber dann sagt er, um nicht gesehen zu werden, gehe ich auch auf Toilette, um mir meine Gedanken zu machen. So.
Ja, aber wenn die miteinander bumsen, also und davor und danach noch Bettgespräche führen. Die haben sie nicht aufs Klo verlagert. Das war ja ganz normal im Bett.
Ja,
wurde ja so bestimmt. Also müssten die Mikrofone doch irgendwas Verwertbares aufgefangen haben. Also es ist halt auch wieder so typisch James, überhaupt nicht nach links und rechts gucken.
Ja.
Ja, auch wieder, oder einfach ein Plothole vom Autor, dass er da irgendwie nicht
drin ist manchmal nicht ganz hundertprozentig rund, aber dafür sind vielleicht auch nicht genug Seiten, um es dann noch weiter auszuführen, dass es in sich schlüssig ist. Wobei das relativ deutliche Dinge sind da, das ist uns jetzt beiden aufgefallen.
Nicht, dass wir noch um eine Erotiksequenz betrogen werden, das ist natürlich auch sehr schade.
Absolut. Das ist natürlich das, warum wir die Bücher lesen, würde ich sagen.
Ja, aber so wirklich Gefühle sind ja spielen ja keine Rolle für ihn. Man konnte ihm jetzt ja wirklich das Mittel zum Zweck unterstellen.
Ja, das schon und halt auch einfach, hatte ich jetzt länger nicht, hätte ich mal wieder Bock drauf. So, sehen ganz gut aus. Ich meine, damit hat er ja schon direkt am Anfang
rumgespielt,
dass die ganz gut aussehen. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht,
dass Types so alt sind wie er quasi, aber er mit dem Hinblick auf Tracy, wo er gesagt hat, dass sie ihm irgendwie so wichtig ist.
Ja,
spannend.
Na, er nimmt halt doch jede Gelegenheit mit. Da ist er auch nicht ganz konsistent in sich. Dass er da sagt, ich bleib dann bei Tracy, da habe ich gute Aussichten, die gefällt mir. Was weiß ich, will ich heiraten.
Ja, spannend wird auch sein, wann sie wieder die Bühne betritt.
Ja, ob jetzt genau.
Und auch Draco Ausgabe.
Kam bisher sehr wenig vor, habe ich mir so gedacht. Könnte auch bald mal wieder kommen.
Yes. Ja, ich glaube, dann wurde tatsächlich alles so drumherum gesagt zu diesen 5 Kapiteln und auch so ein kleines Resümee mal wieder mitgenommen, was vielleicht jetzt gar nicht mal so krass positiv ausgefallen ist, aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Einordnung unsererseits, Sachen, die uns auffallen, und das hat jetzt auch gar nichts mit krasser Wertung zu tun, sondern einfach eher Punkte, die ins Auge fallen.
Ja, absolut, gebe ich dir voll recht. Und es ist vielleicht auch spannend für euch alle zu hören, was wir so denken. Dann könnt ihr euch eure eigenen Gedanken machen, wenn ihr auch mal ins Buch reinschnuppert.
Genau, und wenn ihr dann auch wissen wollt, wie es mit unserem Betthasen James weitergeht, dann müsst ihr natürlich dranbleiben. In 2 Wochen, nächste Ausgabe, Teil 4 von 6. Also dann geht's so langsam mal Richtung Showdown oder auch Richtung Hochzeit. Da steht ja was im Raum. Und wir werden sehen, was sich in den nächsten 5 Kapiteln so entwickelt. Tendenziell hast du ja angedeutet, eine kleine Skifahrt könnte anstehen. Es könnte vielleicht mal eine Verfolgung anstehen.
Ja, ich denke schon, dass wir jetzt ein bisschen Action auf jeden Fall bekommen.
Ja, ich denke auch, da geht es jetzt mal ein bisschen ab. Ja, und das war das Wort zum Sonntag in Anführungsstrichen. bei uns eher zum Donnerstag. Und wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir hoffen, ihr konntet was raus mitziehen. Wie gesagt, ihr könnt gern bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen, gekonnt ahnungslos, da reinfolgen, gerne bei den Sonderfolgen mit abstimmen, mit kommentieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik einfach mal in die DMs sliden. Wir stehen euch da gerne zur Verfügung. Das noch abschließend kurz abmoderiert.
Ganz genau. Das sind die wichtigen Punkte gewesen im Buch und drumherum. Und damit würde ich sagen, wünschen wir eine gute Woche. Viel Spaß wie immer beim Hören, den ihr hoffentlich gehabt habt. Und wir hoffen natürlich auch, ihr bleibt uns treu, auch nach der Folge.
Genau. Und damit bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und ich freue mich auch wieder, mit dir zusammen ein bisschen rumzuquatschen.
Ebenso.